Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe wieder Jürgen am Telefon. Wir machen den nächsten Podcast. Diesmal geht es um die Frage, darf man eigentlich Tiere töten? Jürgen, du bist ja gelernter Diakon. Wie stehst du dazu? Ich meine, wir essen alle Fleisch, ich nehme an, du auch. Dafür muss man Tiere töten. Es gibt andere Leute, die sagen, das ist moralisch verwerflich. Wie siehst du das? Gibt es da auch eine offizielle Meinung der Kirche zu? Ja, fang mal an.
Okay. Grundsätzlich die Frage, darf ich anderen Lebewesen Schaden zufügen, ja oder nein? Wo ist die Grenze, wenn ich ein Tier als nein, ich darf es nicht schädigen, ich darf es nicht töten, und wo ist die Grenze, dass ich sage, okay, das ist in Ordnung? Bei Säugetieren, bei Wirbeltieren, wie weit geht die Kaskade nach unten bis über die Insekten, wo man dann sagt, na gut, also das ist jetzt so eine Spezies, da ist kein moralisches Problem dahinter.
Ja, also ich sag mal, wenn ich kurz unterbrechen darf, die meisten haben ja ein Problem damit, Tiere zu essen. Also betrifft es ja meistens halt eben Schweine, Kühe, Schafe, Ziegen, Hühner, Enten, Truthähne. Ich glaube schon beim Pferd sind manche junge Mädchen etwas anderer Ansicht, dass man die nutzen darf. Also okay, Pferdefleisch wird jetzt nicht gegessen, aber da ist ja die Einstellung zum Pferd auch schon eine gewisse andere. Und deshalb auch die Frage, weil du das gerade sagtest, Insekten. Wenn ich eine Mücke auf dem Arm habe und bin Veganer, darf ich die Mücke tothauen? Ein Beispiel, in Neuseeland ist, glaube ich, eine riesige Mäuseplage. Und Peter sagt, die Mäuse darf ich nicht vergiften oder töten oder sonst irgendwie einfangen. Ja, wie muss man sich das von Seiten der Ethik und Moral vorstellen?
Ich denke, wir werden nie ganz eine Lösung per Gesetz oder Verordnung bekommen, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Ich gebe da ein Beispiel mit den Mäusen. Auch wir in Deutschland haben ja schon eine deutliche Diskrepanz. In den Großstädten gibt es ja eine regelmäßige Schadenagerbekämpfung, also dort werden gezielt die Ratten in der Kanalisation bekämpft. Gleichzeitig, wenn du aber eine Hausratte hast, es gibt ja manche Zeitgenossen, die das gerne haben, so eine Ratte auf der Schulter, und du würdest diese Ratte schädigen oder sogar töten, hättest du einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Mhm. Und das muss man sich mal jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Also ein und dieselbe Spezies, nur unterschieden dort, wo es sich gerade aufhält, einmal in der Kanalisation, einmal auf der Schulter des Nachbarn, wird also moralisch unterschiedlich betrachtet, ob es schützenswert ist oder nicht schützenswert ist. Deswegen gibt es von der Moral her kein eindeutiges gesetzliches Gebilde, das uns ganz klar sagt, ja oder nein, sondern Moral ist etwas, wo sich jeder selbst hart erkämpfen muss. Und das ist ja auch genau unser Punkt, wo wir Probleme haben in der Landwirtschaft, dass sich Leute erheben und ihre Moral über die ganze Landwirtschaft stülpen wollen.
Aber das heißt ja im Prinzip, jeder macht sich so ein bisschen seine Moral selbst. Ich will mal ein anderes Beispiel nehmen, weil das, glaube ich, auch hochgradig diskutiert wird. Männliche Küken töten. Na, okay, die männlichen Küken legen keine Eier. Also sind sie für den Menschen wertlos. Ich sage mal dieses böse Wort. Worauf jetzt hin, das wird seit Jahrzehnten so praktiziert. Aber jetzt kommt unsere Gesellschaft, wer immer das auch ist, und sagt dann, also das Kükentöten wird verboten und ist verboten. Da hat sich ja dann auch unsere Moralvorstellung im Laufe der Zeit geändert. Und die Leute werden alle sagen, ja, das ist ein Fortschritt. Und dann gibt es,
um das noch zu Ende zu machen. Aber auch da muss ich dagegen halten. Man hat ja versucht, dann bevor dieses Küken ausgebrütet ist, um es danach nicht zu töten, eine Technik entwickelt, wo man bereits feststellen kann, im Ei, bevor es ausgebrütet ist, wird es als ein männliches oder weibliches Küken werden. Ja. Da hat man gedacht, jetzt hat man einen Fortschritt, also bevor das wirklich dann so weit ist, dass es schlüpft, kann man das schon Geschlechterbestimmung machen und man kann das beenden. Und plötzlich haben die Tierschützer dann geantwortet, nein, da auch dieses Verfahren ist moralisch verwerflich, denn es handelt sich ja bereits um ein werdendes Leben. Und da habe ich dann schon wirklich richtig schlucken müssen, weil man gedacht habe, in einem anderen Bereich, und zwar beim Menschen, verbittet man sich grundsätzlich eine Diskussion über einen Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Also beides Male ist es werdendes, ungeborenes Leben. Mhm. Beim Küken kreidet man das an, das ist moralisch verwerflich. Und beim Menschen sagt man, na, das ist jetzt alleinig die Entscheidung der Mutter darüber. Mhm. Also das ist auch so eine Schizophrenität unserer Gesellschaft, wo man eben auch mit einem moralischen festen Gesetz es schwierig ja, lösen kann, diesen moralischen Konflikt. Mhm.
Ja, aber das ist natürlich für uns als Landwirte ein Riesenproblem, sage ich mal ganz einfach. Nehmen wir mal Schweinehaltung. Es war jahrzehntelang gesellschaftlich akzeptiert, dass ein Schwein 0,75 Quadratmeter Platz hatte. Heute muss es wie viel haben? Ich weiß es nicht ganz genau. Wie ist das mit den verschiedenen Stufen, Tierwohlstufen?
Ja, gewichtsabhängig ganz unterschiedlich. Aber die Frage lautet doch, auch wenn ich den Platz verdopple, ist das unbedingt positiv für die Schweine? Bringt es das wirklich? Also man versucht immer durch Änderungen vielleicht sein Gewissen zu entlasten. Mhm. Die Frage ist, muss ich überhaupt ein schlechtes Gewissen haben, so wie die Tiere gehalten werden? Auch da muss ich den Vergleich wieder heranziehen, wenn ich als Landei, der gewohnt ist, wenn ich zur Tür hinausgehe, dann habe ich freies Land von mir. Wenn so ein Landei wie ich nach München oder nach Berlin komme, bin ich schlichtweg schockiert darüber, wie Menschen dort leben. Das ist doch nicht menschenwürdig. Wenn ich mich aber dann unterhalte, gerade mit jungen Leuten, ah, das ist voll hip da und da geht was ab. Und da denke ich mir, Freunde, also das ist doch für mich als Mensch nicht erträglich. Auch da ist die Sichtweise des Einzelnen entscheidend. Mhm. Und dann, wenn ich die Antwort bekomme, ja, aber derjenige hat sich ja frei entschieden, dass er in der Großstadt wohnen möchte. Ja, und die Kinder, die dort geboren werden, dort hineingeboren werden, die können sich ja nicht frei entscheiden, sondern die ja, werden hineingeboren und wachsen da auf. Mhm. Die Frage ist, ob sie das wirklich als unerträglich empfinden. Mhm. Und genau das ist der Punkt, den wir ja in der Nutztierhaltung haben. Empfindet das Schwein oder die Nutztiere in der Landwirtschaft es wirklich als unerträglich, so wie es von den Tierschützern suggeriert wird? Oder haben sie ja nie etwas anderes kennengelernt und finden es ist ganz, ganz toll, dass sie ihr Futter vor die Nase bekommen, einen trockenen Boden haben, wo sie schlafen können, wo es klimatisiert ist? Also es sind ja meistens Dinge, die empathisch von den Menschen hineingelegt werden und gedacht werden, aber hat nichts wirklich mit wissenschaftlicher Eruierung zu tun, ob das jetzt fürs Tier gut oder schlecht ist.
Ja, ja, aber das heißt ja doch, Moral und Ethik ist flexibel. No? Wenn,
muss ja auch, weil, und wenn du die Bibel ein bisschen gelesen hast, genau das hat ja Jesus den Pharisäern damals vorgeworfen, die ja versucht haben, gesetzestreu zu leben. Und wenn halt am Sabbat, Tag der Ruhe, jemand in einen Brunnen gefallen ist, dann hat er leider Pech gehabt, weil es war der Tag der Ruhe, da kommt man nicht helfen. Oder der Verletzte, der überfallen worden ist, ja, tut mir leid, aber nach heute ist Sabbat, ich darf heute nicht helfen. Mhm. Also wenn jemand das Gesetz über dieses persönliche Empfinden stellt, dann kann das Gesetz halt oftmals auch daneben liegen. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder sich Gedanken über die Moral macht, aber nicht glaubt, dass seine persönliche Moral absolut gültig ist für alle.
Ja. Jetzt bist du ja Schweinehalter, respektive deine Söhne machen Schweine. Ich nehme an, ja, ihr habt auch die Massentierhaltungstierquälstelle, jetzt ironischerweise gesagt, jetzt kommen die neuen Anforderungen seitens der Gesellschaft, was auch immer, wie auch immer. Aldi hat erklärt, Tierwohl nur noch Stufe 3 und 4. Jetzt nicht der Diakon, sondern der Bauer. Was macht denn ihr jetzt? Werdet ihr umbauen? Und vor allen Dingen, weil wir eben gesagt haben, Moral ist flexibel, könnt ihr eigentlich sicher sein, falls ihr umbauen würdet, ich nehme einen anderen, der sagt, ich baue jetzt um auf 1,5 Quadratmeter, wie lange das gilt?
Also die erste Frage vorab, wie verlässlich, genau das ist unser Knackpunkt, wir können und werden nur dann investieren, wenn ganz klare Verträge vorliegen über eine längere Laufzeit. Weil wir reden hier nicht über eine Technik, die schnell ein- und ausgebaut ist, sondern wir reden über feste Gebäude mit einer Finanzierungsdauer von 20 Jahren. Also darüber brauche ich eine verlässliche, vertragliche Zusicherung, dass ich diesen Mehraufwand entlohnt werde. Wenn der nicht erfolgt, werden wir das auch nicht machen und steigen aus der Produktion. Das heißt, wir sind nicht der auslaufende Betrieb, sondern ich habe zwei junge Hofnachfolger unter 30 Jahre mit besten Ausbildungen, also Landwirtschaftsmeister, die aussteigen. Deswegen dieses Wort, das ich hier geprägt habe, dem Volk laufen die Bauern davon, kommt nicht von ungefähr. Die verlassen jetzt scharenweise die Höfe. Die zweite Frage, ob ich das auch ja, gut finde, was fachlicher Seite betrifft, muss ich sagen, nein. Der Begriff Massentierhaltung. Also ich sagte, in unserem Ferkelaufzugstall sind 1200 Tiere. Das ist für einen Außenstehenden, um Gottes Willen, das muss Massentierhaltung sein, so viele Tiere. Wer aber den Stall besichtigt, der wird sehen, er ist aufgeteilt in 6 Abteile. Jedes Abteil, also Zimmerraum, ist nochmal in 8 Buchten unterteilt. Und wer jetzt schnell den Kopf rechnen war, der wird feststellen, es sind pro Bucht 25 Tiere. Und ich sage meinen Tieren, also den 25 Tieren in einer Bucht, geht es besser als bei einem Landwirt, der insgesamt nur 25 Tiere hat. Weil wir durch unser Lüftungssystem sogar kühlen können. Schweine können jetzt schwitzen. Das heißt, wenn es draußen 30 Grad hat, kann ich darum im Stall bis auf 24 Grad runterkühlen. Wir haben 3 Flächen in der Bucht drinnen, hinten überdacht, also ein Liegenest mit Vorhängen, Warmwasserplatten drunter, danach Kunststoffrost davor und dann Betonrost. Das heißt, das einzelne Ferkel kann sich immer den optimalen Raum suchen, wo es für sie angenehm ist. Kein Stroh, Unterflurabsaugung, das heißt auch das Ammoniak von Kot und Urin, der durch die Spalten durch, wird sofort nach unten abgesaugt. Es kommt immer frische Luft vor die Nase der Tiere. Und dann sage ich, wenn ihr den Vergleich haben wollt, dann fahrt mal zu einem Betrieb, wenn es 1038 Grad hat, zu einem Betrieb, der Außenklimastall hat, mit Stroheinstreu. Wie da die Tiere leiden darunter. Wenn da nur Windstille ist, weil es schwül warm ist, keine Luftbewegung, es staut sich die Hitze da drinnen. Von unten noch das warme Stroh, die sind total verzweifelt, die haben einen brutalen Hitzestress, diese Tiere. Das ist doch kein Fortschritt im Tierwohl.
Ja, aber ich glaube, das ist der Punkt, wenn man Tierwohl verwalten will. Ich merke ja bei dir, wie du das auch erzählst, das weiß ja keiner besser, wie es einem Tier gut geht, als der Landwirt, der die Tiere betreut. Ne? Okay, Jürgen, ich glaube, unsere Viertelstunde ist wieder um. Vielen Dank, das war wieder ein angenehmes und interessantes Gespräch. Ich denke, es geht weiter. Wir werden diese Gesprächsserie fortsetzen, so wie uns wieder ein neues Thema einfällt. Ich hätte schon wieder eins, vielleicht fürs nächste Mal, aber dann nicht heute. Deine Meinung zur Zukunftskommission Landwirtschaft. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und da würde mich mal deine Meinung zu interessieren. Aber für heute wollen wir es gut sein lassen. Ich wünsche dir und deiner wunderschönen Frau einen schönen Abend. Mach's gut. Bis dann.
Dir auch. Mach's gut, Willi.